Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bundesgerichtshof hat beim sensiblen Thema passive Sterbehilfe für mehr Klarheit gesorgt. Die Karlsruher Richter entschieden, dass Ärzte, Betreuer und Pfleger lebenserhaltende Maßnahmen abbrechen dürfen, wenn dies dem Willen des Patienten entspricht. Mit dem Grundsatzurteil wurde ein Anwalt freigesprochen. Er hatte der Tochter einer schwerkranken Frau zu passiver Sterbehilfe geraten und war deshalb verurteilt worden.
Sie dürften Rechtsgeschichte geschrieben haben, Anwalt Wolfgang Putz und seine Mandantin Elke Glor. Die Vorgeschichte? Die Mutter seiner Mandantin lag jahrelang im Wachkoma. Lebensverlängernde Maßnahmen hatte sie eindeutig abgelehnt. Das Pflegeheim aber setzte die Ernährung mit einer Magensonde fort. Anwalt Putz riet damals seiner Mandantin, den Schlauch durchzutrennen. Sie tat es. Die Bundesrichter sprachen ihn nun vom Vorwurf des versuchten Totschlags frei. Der Anwalt sieht aber nicht nur für sich einen Erfolg.
Es ist hier ein Sieg für die Patientenrechte, für menschenwürdiges Sterben, gegen sinnlose, lebensverlängernde Behandlung, gegen den Missachtung des Patienten. Es ist einfach großartig, was hier wirklich endlich mal klar, ganz klar gesagt wurde.
Ihr Grundsatzurteil zum Behandlungsabbruch stützen die Richter im Wesentlichen auf folgende Argumente. Der Wille des Patienten ist entscheidend für alle. Der Behandlungsabbruch ist nicht nur wie bisher durch ein bloßes Unterlassen der weiteren Ernährung gerechtfertigt, sondern auch, und das ist neu, durch aktives Tun, das heißt zum Beispiel auch durch Abschalten einer Maschine. Voraussetzung dafür, der Wille des Patienten soll durchgesetzt werden, nämlich nicht weiter behandelt zu werden. Einen weiteren wichtigen Punkt klärten die Bundesrichter auch. Das Betreuungsgericht muss in Zukunft nicht mehr zwingend angerufen werden, sondern nur noch in Ausnahmefällen. Nämlich dann, wenn es zwischen Arzt und Betreuer Zweifel am Willen des Patienten gibt. Die Reaktionen auf das Urteil fielen sehr unterschiedlich aus.
Patientenschützer kritisieren das Urteil und fordern eine Präzisierung des bisherigen Gesetzes.
Der BGH hat leider außer Acht gelassen, dass bei Nichtvorliegen einer Patientenverfügung lebenserhaltende Maßnahmen nur dann abgestellt werden können, wenn zweifelsfrei der Wille zu ermitteln ist. Und der Gesetzgeber ist genau jetzt gefordert zu sagen, wenn der Patientenwille ermittelt werden soll, dann darf er nicht Spielball von Mutmaßungen und Interessen anderer sein.
Ich sehe keine Notwendigkeit, das Patientenverfügungsgesetz noch zu ändern nach dieser Entscheidung. Dort ist klar festgelegt, dass eine Patientenverfügung schriftlich erfolgt, aber auch der vorher geäußerte Wille natürlich zu berücksichtigen ist.
Deutschlands Ärzte bestreiten nicht, dass es im Alltag weiterhin Schwierigkeiten geben wird, aber sie fühlen sich in ihrer bisherigen Rechtsauffassung bestätigt.
Unter dem Strich ist das Urteil für uns positiv, weil es unsere Auffassung von der modernen Medizin und dem, was den Umgang mit Patienten angeht, in der letzten Lebensphase bestätigt.
Der Deutsche Anwaltsverein aber betont, für ein menschenwürdiges Sterben ist jeder noch zu Lebzeiten selbst verantwortlich.
Wir empfehlen in jedem Fall, eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht abzuschließen. Nicht nur, damit der Wille klar ist, sondern dass es auch jemand gibt, der ihn durchsetzt.
Der letzte Weg, er will gut vorbereitet sein.
Jürgen Rüttgers will sich von allen Parteiämtern in der CDU zurückziehen. Er kündigte an, im Frühjahr nicht wieder für den Vorsitz der Landes-CDU in Nordrhein-Westfalen zu kandidieren. Auch für den Bundesvorstand stehe er nicht mehr zur Verfügung. Sein Landtagsmandat will er jedoch behalten. 6 Wochen nach der Landtagswahl ist Rüttgers noch geschäftsführender Ministerpräsident. Doch SPD und Grüne in NRW planen eine Minderheitsregierung.
So viele Mikrofone. Er wird ohne sie auskommen müssen. In der Staatskanzlei, seinem noch Arbeitsplatz, bestätigte Jürgen Rüttgers öffentlich, was er am Abend zuvor in Essen intern der Basis gesagt hatte. Er macht den Weg frei. Den Neuanfang in der nordrhein-westfälischen CDU will Rüttgers aber noch organisieren.
Ich habe direkt zu Beginn gesagt, dass ich kein weiteres Amt mehr anstrebe, das mich aber schon ganz persönlich umtreibt, dass dieser Prozess so geschieht, dass die CDU weiter regierungsfähig bleibt.
Unter Helmut Kohl, seinem Ziehvater, war Rüttgers Zukunftsminister. Vor 5 Jahren dann knackte er die SPD-Hochburg NRW. Der Vorsitzende der Arbeiterpartei, das sei er, ließ er wissen. Rüttgers wollte, ganz wie sein Vorbild Johannes Rau, das soziale Gewissen seiner Partei sein. Jetzt der Umbruch. Als neuer CDU-Chef sind unter anderem Generalsekretär Krautscheid im Gespräch. aber auch Bundesumweltminister Röttgen. Hannelore Kraft, die mutmaßliche neue Regierungschefin, findet den personellen Neuanfang konsequent.
Ich hoffe, dass das auch mit einer inhaltlichen Neuaufstellung zusammengeht. Und Sie wissen, wir sind eine Koalition der Einladung und das gilt auch Richtung CDU.
In der Bundes-CDU galt Rüttgers regelmäßig als Störenfried, heute aber Lob aus Berlin. Rüttgers habe in seinem Landesverband für Geschlossenheit gesorgt. Jürgen Rüttgers zieht endgültig die Konsequenzen aus der bitteren Wahlschlappe. Einer Wahlschlappe, für die er selbst maßgeblich mitverantwortlich ist. Andererseits war er es, der 2005 39 Jahre SPD-Herrschaft beendet hatte. Kanzlerin Merkel und die Bundes-CDU verlieren nach Roland Koch eine weitere kritische, wenn auch manchmal unbequeme Stimme.
In Deutschland verstoßen offenbar zahlreiche Firmen gegen die verbindlichen Mindestlöhne in einigen Branchen. Vor allem auf Baustellen sowie bei den Gebäudereinigern würden die Regelungen unterlaufen, so eine erste Bilanz der Bundesregierung. Bundesarbeitsministerin von der Leyen kündigte schärfere Kontrollen an.
Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Weißer Baustellenhelm, zollgrünes Sommer-T-Shirt, doch von Sommerstimmung keine Spur. Denn die Statistik solcher Einsätze alarmiert. Allein in der Baubranche wurden im vergangenen Jahr 1.500 Bußgeldverfahren gegen Firmen eingeleitet, weil sie den Mindestlohn von 10,80 Euro im Westen und 9,25 Euro im Osten nicht gezahlt haben. Die zuständige Ministerin räumt Handlungsbedarf ein.
Es muss dann auch konsequent kontrolliert werden und geahndet werden, wo Mindestlöhne nicht eingehalten werden. Das bedeutet auch für uns, die Kontrollen dann auch zu verstärken.
Bekannt wurden die Fallzahlen durch eine parlamentarische Anfrage der oppositionellen Grünen. Sie meinen?
Wenn ich mir die Antwort auf die Kleinen Anfrage anschaue, habe ich das Gefühl, es ist nicht ganz so ernst mit der Kontrolle. Es fehlen auch Personal dafür. Die Gewerkschaft fordert ja schon längere Zeit, dass mehr Personal in diesem Bereich bei der Zollbehörde eingestellt wird.
Bundesweit kommen auf jeden der 6.400 Kontrollbeamten über 10 Baustellen. Doch die sind es nicht allein. Neben 700.000 Angehörigen der Baubranche haben auch 800.000 Gebäudereiniger Anspruch auf Mindestlohn. Die Gewerkschaft zur Dunkelziffer.
Wir gehen davon aus, dass es also 200.000 Menschen mindestens in Deutschland gibt, die über dubiose Firmen den Mindestlohn in Deutschland nicht bekommen.
300 neue Stellen für Kontrolleure will das zuständige Finanzministerium bis 2013 schaffen. Viel zu wenig, sagen die Kritiker.
Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen beraten beim G8-Gipfel in Kanada über Mittel gegen die Armut in der Welt. In einem Entwurf zur Abschlusserklärung heißt es, sie müssten zusätzliche Milliardenhilfen gegen Mütter- und Kindersterblichkeit bereitstellen. Morgen wird die Gipfelrunde größer, dann kommen die Vertreter der 20 größten Volkswirtschaften zusammen. Beim G8-Gipfel heute sind Kanada, Japan, Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland, die USA und Deutschland dabei.
Die großen Acht haben mit ihrem Familienausflug nach Huntsville viel Geld verschwendet, prangern die Kritiker jetzt schon an. 730 Millionen Euro kosten allein die Sicherheitsmaßnahmen für den Doppelgipfel. Beim Treffen der Staatenlenker in diesem Luxusresort spielte Wirtschafts- und Sparpolitik bislang noch eine Nebenrolle. Doch spätestens ab morgen erwartet Bundeskanzlerin Merkel dazu harte Auseinandersetzungen. Die Erfolgsaussichten für eine internationale Bankenabgabe schätzt sie selbst eher nüchtern ein.
Wo die Dinge leider nicht so gut stehen, wie ich mir das wünschen würde und wie die Europäische Union sich das wünschen würde, das ist die Frage der Bankenabgaben und die Frage der Finanzmarkttransaktionssteuer. Wir werden hier nochmal sehr intensiv dafür werben, aber wir müssen realistischerweise sehen, dass nicht nur Industrieländer sehr skeptisch sind, sondern zum Teil auch Schwellenländer.
Er kam mit neuem Selbstbewusstsein nach Toronto. Nach langer innenpolitischer Durststrecke kann US-Präsident Obama endlich einen Erfolg vermelden. Gerade rechtzeitig kam es im Kongress in Washington heute zu einem Durchbruch bei der Finanzmarktreform. Kurz vor Abflug verkündete ein sichtlich zufriedener Präsident: Wir bringen die härtesten Finanzreformen auf den Weg, die es seit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren gab. Die heute beschlossenen Wall Street-Reformen setzen 90% dessen um, wofür ich in den Kampf gezogen war. Zur Stunde begrüßt Kanadas Premier Harper seine Gäste, um mit ihnen bei einem Arbeitsmittagessen über, laut Protokoll, wirtschaftliche und politische Trends zu sprechen.
Zu den Gesprächen der Staats- und Regierungschefs in Kanada jetzt live aus Toronto unsere Korrespondentin Anja Brücker.
Es ist das Gipfelwochenende der kleinen Erwartungen. Große Beschlüsse, nein, viele verschiedene Meinungen, ja. Die von Deutschland so favorisierte Bankenabgabe wird wohl nicht durchkommen. 15 der G20-Staaten sind erklärtermaßen gegen diese Idee. Und dann ist dann noch der deutsch-amerikanische Streit, der diese hochkarätige Begegnung überschattet. Sparkurs oder staatliche Wachstumsspritzen, beide Lager geben sich unversöhnlich. Und vor allem die Amerikaner kamen heute mit viel politischem Rückenwind hierher nach Toronto. Und die Bundeskanzlerin Merkel, sie gibt sich noch unbeeindruckt davon und hält an ihrer Linie fest. Man darf gespannt sein und damit zurück nach Hamburg.
Michael Ballack kehrt in der kommenden Saison zu Bayer Leverkusen zurück. Bei den Bundesligisten war er bereits von 1999 bis 2002. Der Nationalspieler erhält jetzt einen 2-Jahres-Vertrag. Ballack kommt ablösefrei vom englischen Spitzenclub Chelsea.
Trauerfeier für Heidi Kabel. Mehrere hundert Menschen, unter ihnen Angehörige und prominente Weggefährten, nahmen im Hamburger Michel Abschied von der beliebten Volksschauspielerin. Kabel war vor 10 Tagen im Alter von 95 Jahren gestorben. Nationale Berühmtheit erlangte sie vor allem durch das Hamburger Unsorgtheater, an dem sie mehr als 60 Jahre spielte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 26. Juni.
Das Hoch gewinnt wieder an Kraft und beschert uns am Wochenende viel Sonnenschein bei meist sommerlichen Temperaturen. Im Süden hält sich morgen noch feuchtere Luft, in der sich einzelne Schauer und Gewitter entwickeln können. Das gilt auch für den Abend, aber im Laufe der Nacht werden Schauer und Gewitter in der Südosthälfte immer seltener. Ansonsten ist es meist nur locker bewölkt oder klar, stellenweise bildet sich Nebel. Morgenschein verbreitet die Sonne, hier und da tauchen auch mal ein paar dichtere Wolken auf und im Süden, besonders vom Bayerischen Wald bis zu den Alpen, gibt's am Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. Der Wind weht schwach, im Norden auch mäßig aus nördlichen Richtungen. In der Lausitz heute Nacht bis 15, im Sauerland nur kühle 6 Grad. An Main und Oberrhein morgen 27 bis 28 Grad, an Nord- und Ostseeküste frische 17 bis 18 Grad. Am Sonntag wird es verbreitet sonnig. Gegen Abend sind im Südwesten, vor allem über dem Bergland, vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Auch in der neuen Woche geht es meist sonnig und warm weiter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.10 Uhr, heute mit Susanne Holst. Darin Schulden machen oder sparen, wie die G8-Staaten die Weltwirtschaft retten wollen. Außerdem Entscheidungsspiel Chile-Spanien. Stürzt der nächste Favorit?